Trimacast. Good medicine.
In bad places.
Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde der taktischen Verwundetenversorgung und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Trimacasts. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, Scotty, am Mikrofon und Daniela, bei der ich heute wieder in Ulm sitzen darf. Hallo, Daniela.
Hallo, Scotty.
Schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Ich habe wieder total tolles Eventprogramm hier gekriegt. Daniela macht herausragenden Kaffee und tolle Sachen. Wir haben uns schön eingegroovt und wir haben ein dickes Paket für euch geschnürt. Daniela hat sich, jetzt muss ich dich mal angucken, Daniela, durch wie viele Studien gegraben?
Also ich habe quasi keine Ahnung, wie viele Seiten von Google Scholar und PubMed durchgeforstet. Und habe dann letztendlich 72 Abstracts und davon waren es noch 21 Studien, die ich gelesen habe und daraus jetzt 3+1 sozusagen heute mit.
3+1 hat die Daniela jetzt mal wirklich tief für uns vorbereitet. 72 Abstracts, mein Lieber. Ja. Wie lange warst du beschäftigt?
Ich weiß es nicht mehr. Immer mal wieder, der Friseur ist da ganz gut. Beim Friseur habe ich mein Tablet dabei und dann lese ich da immer Abstracts und Bahnfahrten und so.
Wir haben ein wirklich spannendes Paket heute für euch dabei. Wir starten mit Kindern und zwar mit der Tourniquet-Anlage bei Kindern. Da gibt es Erkenntnisse dazu und hangeln uns von den Kindern ein wenig zur Tranexamsäure, wo wir ein klein wenig mehr Zeit verbringen werden, weil es gleich zwei Artikel sind, die Daniela sich da rausgesucht hat. Und dann gehen wir über zu etwas, wo ich mich persönlich ganz besonders darauf freue. Der Titel allein finde ich schon stark. Safety First or Saving Lives. Da geht es dann so ein bisschen so, könnte man ins Zonenkonzept reingehen. Das wird ein starker, starker Podcast heute. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die auch die letzten Podcasts gehört haben. Wir haben stetig wachsende Zuhörerschaft da draußen. Das macht fast schon ein bisschen Angst.
Ne? Ja. Also tatsächlich, also die Verantwortungsbock auf den Schultern, der ist schon, den merkt man da.
Aber wir freuen uns, wieder für euch was zusammenzustellen. Und Daniela, ich würde sagen, wir steigen ein. Ich gebe mal die Überschrift durch. Pediatric Tourniquet Use Safe and Effective.
Genau, steig ein. Da. Sehr gut. Nee, ich bin da auch drüber gestoßen. Das war die Gruppe um FINE 2025 im Journal of Pediatric Surgery. Und als ich mich da in den Abstract einließ, stolperte ich über eine Sache ganz krass, nämlich dass in den USA die Blutung nach Schusswaffengebrauch die Häufigkeit oder in der Häufigkeit der Todesursache den Verkehrsunfall bei 2- bis 19-Jährigen überholt hat. Also die Schusswaffe ist die häufigere Todesursache gegenüber dem Verkehrsunfall in den USA für 2- bis 19-Jährige. Ich hoffe, dass nur weiterhin die guten Sachen von den USA zu uns rüberschwappen und nicht dieser Trend. Das hoffe ich für uns sehr.
Die häufigste Todesursache bei Kindern im Alter zwischen 2 und 19 ist eine Schussverletzung.
Das ist eine Schusswaffengebrauchverletzung, ja.
Ist das krank? Okay.
Das ist krass, ne? Deswegen haben die natürlich entsprechend viele penetrierende Verletzungen, ja, und eben auch penetrierende Extremitätenverletzungen. Und da haben sie sich jetzt bezogen von der Leitlinienanweisung auf die TEC-Leitlinien, das sind die Tactical Emergency and Evacuation Casualty Care Leitlinien. Mhm. Das entspricht so diesem TEMS Anteil in Amerika, die unterscheiden ja sehr viel krasser als wir zwischen TCCC und TEC. Und da steht halt einfach nur drin, dass die Tourniquet-Therapie die erste Wahl bei lebensbedrohlichen Extremitätenblutungen beim Kind sind und dass die Tourniquet-Anlage vom trainierten Personal durchgeführt werden sollte. Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen gestockt, ne? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, wie oft du die Tourniquet-Anlage beim Kind trainierst.
Nie.
Ja.
Also fair, wirklich offene Flanke habe ich noch nie gemacht. Also ich habe Kinder und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde meinem anderthalbjährigen einfach mal so aus, einfach mal auf die Idee kommen, ja, bei diesem kleinen Arm, bei diesem Mini, auch mit diesem kleinen Knochen drin ein Tourniquet anzulegen, wäre ich jetzt nicht auf den Trichter gekommen.
Ja, und simulatorenmäßig muss man sagen, ist das auch schwierig. Ne? Klar kannst du wahrscheinlich die Zirkumferenzen darstellen mit einem Simulator und auch den Druckpunkt. Das denke ich, sind Optionen. Das hat mich dann auch zur Frage gestellt, deswegen kommt hier auch eine kleine, mogel ich ja auch noch eine kleine Plusstudie hier am Anfang noch mit rein zu der anderen. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wie viele Studien gibt es denn überhaupt zu Tourniquet-Anwendungen bei Kindern und welche davon sind so, dass man sie so verwenden kann, weil sie eine Aussage haben. Und zum Glück haben sich das, habe ich das nur nicht mehr ich mir das gefragt, sondern auch die Gruppe um Charlton 2021 und die hat so ein Review gemacht, an Appropriate Tourniquet Types in the Pediatric Population, a Systemic Review, und hat da eben geschaut, wie viele Studien befassen sich damit und wie viele von denen kann man verwenden. Und überraschenderweise beim Durchforsten von 20 Jahren zwei Studien. Das hat schon wieder mit.
Dickes Brett, ja.
Dafür haben die aber echt, diese Studien waren an Kindern. Und die haben dann quasi an Kindern das auch festgedreht, auch wie beim Erwachsenen. Und dann eben auch die Durchblutung an der Endgliedmaße gemessen, bis zum Erlöschen.
Ja.
Der durch Dopplersonographie messbaren Durchblutung.
Okay.
Und dann auch gemessen, wie lange die Kinder das aushalten. Ich würde mich fragen, wie wir das bei uns durch die Ethikkommission kriegen.
Ja.
Aber nichtsdestoweniger, wir profitieren ja davon,
ja,
dass es gemacht wurde. Und da kam es raus, dass das häufigst untersuchte Tourniquet ist das CAT-Tourniquet.
Okay.
Es gibt keine Studien zum Soft-T oder zum SWOT-T, interessanterweise,
ja. Ja,
was mich so ein bisschen gewundert hat. Und da kam raus, dass die minimalste Gliedmaßenumfang, bei dem das CAT noch suffizient anwendbar ist, 13 Zentimeter sind. Also 13 Zentimeter Gliedmaßenumfang. Wenn man das jetzt so ein bisschen in Kindesalter, das ist natürlich schwierig, aber das sind so roundabout zwei bis drei, drittes Lebensjahr.
Ja.
Also ab dem scheint das CAT suffizient und das Wichtigste ist eben die elementar wichtige Vorspannung an der Stelle. Also sonst funktioniert es nicht. Das wird auch mehrfach betont. Unter 2 Jahren, sagen sie dann, reichen in der Regel allen nicht direkt der Druck oder Druckverbände aus. Also das ist schon mal, finde ich, gar nicht so schlecht als Info für uns. Aber das sind, wie gesagt, Studien. Ich glaube, die Studienzahl waren, es waren 2 bis 17 Jahre. Und es waren aber auch die Anzahl der Probanden war relativ niedrig. Ne? Oder hier 6 bis 16 Jahre. Es ging, glaube ich, nicht über 10 oder 20 Teilnehmer pro Studie raus. Genau. Und die Gruppe Umfini hat das jetzt retrospektiv sich angeschaut. Ja, kann man über Schwächen und Stärken von retrospektiven Arbeiten diskutieren. Es war eine Single Site, also in einem Pediatric Trauma Center in dem Bereich von 2015 bis 2022. Und da hat man eben geschaut, bei den polytraumatisierten oder schwer traumatisierten Kindern, die nach penetrierenden Verletzungen in deren Schockraum mit angelegtem Tourniquet kamen, wie die Anlage war, korrekt, nicht korrekt und wer sie angelegt hat. Also ein bisschen und zu gucken, wie die Frage trainiertes Personal, ja, nein und wie ist die Anwendung. Und die korrekte Anlage war definiert, dass die Blutung distal vom Tourniquet zum Erlöschen kam,
ja,
und auch kein distaler Puls mehr ableitbar war.
Fair.
Ja, nicht anders wie bei uns.
Ziel eines Tourniquets.
Komplikationen, die auch aufgenommen wurden, waren Rhabdomyolyse, akutes Nierenversagen, ob es zu einer Amputation in der Folge kommen musste, unabhängig von der Verletzung,
ja,
und ob es zu Nervenschäden oder Compartment-Syndrom kam. Und in dieser Zeit, also ich sage 2015 bis 2022, hatten die 37 pädiatrische Patienten, die in diese Einschlusskriterien reingefallen sind.
Ja.
Und es waren insgesamt 51 Tourniquet-Anlagen. Also schließen wir daraus, einige Kinder hatten mehr als nur ein Tourniquet.
Ja, und zwar gar nicht so wenige. Bei nicht 37 so wenige. Kindern, 51 ja. Tourniquets, kann man sich ausrechnen, ja.
Und alles durch Stich- und Schusswaffen für das.
Verrückt.
Genau. Und 92% dieser Tourniquets waren durch den Erstversorger angelegt worden.
Mhm.
Und davon innen 22% durch Laienbystander. Das fand ich eigentlich einen ziemlich coolen Anteil an der Arbeit, weil die sind ja mit Sicherheit gar nicht trainiert, aber wohl in der Anwendung des Tourniquets in einer gewissen Weise trainiert. Also davon ist auszugehen, es gibt ja diesen in mehreren amerikanischen Bundesstaaten die frei zugänglichen Tourniquets, so ähnlich wie ein Defi an der Wand, genau. Eben Tourniquet an der
Critical
Wand.
Critical Bleeding Box an der Wand.
Die Critical Bleeding Box an der Wand, genau.
Let's go, genau.
Und auch mehr Ausbildung wohl im Laienbereich am Tourniquet. Also das habe ich jetzt natürlich einfach mal so provokant in den Raum gestellt. Ne? Kann ich das eine Frage
beweisen?
Die mal bis zum nächsten Mal. Da können wir was mal bis zum nächsten Mal. Ich bleibe euch die bis zum nächsten Mal schuldig.
Okay.
Die Antwort auf die Frage, in welchen Ländern wie viel Tourniquet an Laien ausgebildet wird.
Aber ich denke, wir können ja an der Reanimation schon sagen, dass einfach in anderen Ländern wie in der Bundesrepublik Deutschland da einfach teilweise wesentlich mehr passiert, vielleicht
das stimmt,
auch mal weniger. Also, aber wir strahlen da jetzt nicht gerade als Vorreiter.
Das stimmt.
Was Ersthelferanwendungen angeht, ja. Egal in welchem Setting. Ja, also es ist mal, ich sage jetzt mal, wenn Oma Hilde auf der Straße stürzt, mit Sicherheit, aber jetzt so richtig Hand anlegen, ich glaube, da wird es dann
eng. Da gibt es Nachbesserungsbedarf, glaube ich, bei uns schon. Das glaube ich auch, das stimmt. Interessant ist, dass der Median waren die Kinder 14 Jahre alt. Also ist auch wieder natürlich so ein bisschen für mich so der kritische Punkt, weil natürlich wenn wir an Kind denken, dann denken wir an Kinder. Ja? Mhm. Und 14 Jahre jugendlich, je nach Körperbau, Trainingszustand, sind wir ja schon weit im Erwachsenengleichen Zustand. Ne? Also das ist sicherlich eine Schwäche von der Studie. 50% waren initial im hämorrhagischen Schock, als sie ankamen. Die Frage, hämorrhagischer Schock trotz korrekter Anlage oder eben schlechter Anlage, aber 81% hatten eine korrekte Anlage. Also 81% von 51 angelegten Tourniquets waren korrekt angelegt und davon waren ja auch 22% Laienbeiständeranlage.
Ja.
Aber übrigens auch 32% Polizeikräfte.
Was krass zunimmt, also zumindest ist das meine Erfahrung aus dem zivilen Rettungsdienst, was ich wirklich an der Stelle, Shoutout an alle unsere Polizeifreundinnen und Freunde da draußen, ihr macht großartige Arbeit, aber diese ganzen Erste-Hilfe-Leistungen durch Polizeibeamtinnen und Beamte nimmt enorm zu, was wirklich einen messbaren Effekt hat, also zumindest da, wo ich arbeite.
Und da wird auch viel mehr gemacht, so ein bisschen in der Aufarbeitung der Zahlen, ne? Dass man auch so eine Art Register in einigen Bundesländern eingeführt hat, um eben genau zu sagen, wie viele Erstversorgungen sind durch Polizeikräfte erfolgt, ja. In der Effizienz und auch in der Auswirkung auf Leben, Überleben oder eben besserem Outcome. Was ich ja super gut finde, weil mit Zahlen kann man nämlich auch Ausbildung begründen. Und ich denke, da hat es auch einen ordentlichen Shift in den letzten 10 Jahren gegeben, was in der Polizei, was aber auch in so einem Polizeibeamten als Herausforderung in der Menge der Ausbildungsanteile, die sie leisten müssen, so momentan auf dem Tableau steht.
Fair. Absolut. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Sachen ja auch ein Selbstinteresse verfolgen. Also jetzt gerade so zum Beispiel eben Critical Bleeding. Also da hat man ja, glaube ich, schon ein berechtigtes Interesse.
Definitiv.
Als Polizist einfach zu wissen, was man da tut.
Definitiv. Ja.
Und den klassischen Erste-Hilfe-Kurs mal mitzumachen und zu sagen, okay, wir reanimieren irgendwie Basic Life Support mäßig alle 2 Jahre mal und machen da. Ich denke, das sind Sachen, die gehören einfach dazu.
Also definitiv, ja. Also im eigenen Interesse insbesondere und natürlich auch mit der Außenwirkung, ne, die man halt einfach hat.
Klar, auf jeden Fall. Wie ging das aus mit den Kindern?
Genau, also wenn man 81% korrekte Anlage, dann muss man es ja eher die 19% nicht korrekte Anlage anschauen und dann eben schauen, warum. Davon waren insgesamt 2 von diesen, also nicht korrekt angelegten Tourniquets, waren improvisierte. Das waren aber, würde man fragen, sind alle improvisierten Tourniquets denn insuffizient gewesen? Nein, es waren insgesamt 5 improvisierte Tourniquets und 2 davon waren insuffizient.
Okay.
Alle inkorrekten Anlagen traten bei Kindern unter 11 Jahren oder bei Kindern mit besonders geringem Körpergewicht, also Malnutrition, auf. Das waren war die allgemeine Charakteristika bei denen, wo es eben zu einer insuffizienten Anlage kam. Also wenn man es auch so ein bisschen mitnehmen, also umso kleiner, umso geringer, wie gesagt, wieder der Umfang der Gliedmaße, umso weniger gut scheint das Tourniquet dann auch zu funktionieren, ja, so als Mitnahme. Genau. Das war so ein bisschen die Studie. Ich fand die eben ganz deswegen ganz nett, weil für mich ergibt sich daraus zum einen, ja, ich habe mir die Frage auch gestellt, wie oft trainiere ich es? und ich trainiere, ist einfach auch zu wenig bis gar nicht. Ja,
ja.
Man sollte sich die Gedanken eigentlich, bevor man irgendwie rausfährt, machen, welches Tourniquet will ich denn jetzt welchem Kind rumbasteln?
Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Noch nie. Ich bin auf die Idee gar nicht gekommen.
Ja, und eben genauso, ich werde gleich ganz rot, ne, weil es genauso war es bei mir. Und dann eben die Frage, was heißt trainiertes Personal? Und das Gute am Tourniquet ist, man kann extrem schnell trainiertes Personal aus vielen machen.
Ja.
Auch wenn man natürlich, man muss es immer vernünftig ausbilden. Es ist ja nicht so, dass es nicht auch beim Training zu Schaden kommen kann. Also es ist wichtig, dass man da sehr gute, vernünftige Ausbilder hat. Aber man kann es. Und man kann offensichtlich damit auch viel retten. Genau, das war so der Ausflug in die Pädiatrie.
Was ich total spannend finde. Also tatsächlich. Wir haben mit Sicherheit schon mal trainiert, auch mit Druckverbänden und so Zeug. Ja, mit dem Notverband, dass du da mal so richtig... ich hätte jetzt aber noch nie zum Beispiel auch Wundpacking bei einem Kind geübt. Also einfach mal, das sind alles so Sachen, kommen jetzt gerade. Auf allen möglichen vielleicht mal, weiß ich nicht, Symposien oder Lehrgängen hast du vielleicht mal eine K9-Situation, wo du das mal üben kannst und dann schon so, okay, krass am Hund, ja, hatten wir ja auch schon einen Podcast drüber. Mhm. Aber Kinder waren jetzt noch gar nicht auf meiner Palette, obwohl natürlich das Szenario auch jetzt an einem Ort, wo Kinder sind, nicht undenkbar ist.
Ja.
So, also hat man jetzt
Schule-Attentat.
Schule, ja, oder das OEZ in München, dass irgendjemand in der McDonald's ist, wo jetzt halt einfach, ja, hast du halt eher mal Kids, Teens
Jahr in München,
einfach.
Ich meine, das war jetzt ein stumpfes Traumata, aber Auto gegen Menge.
Ganz klar.
Demonstrationsmenge ist halt häufig, also mit Kindern dabei und sicherlich eine wichtige oder eine sehr interessante Frage. Auch, wir hatten es ja vorher kurz bei uns im Reinquatschen, ne? Was bedeutet es, was bedeutet der Simulator, an dem wir am häufigsten trainieren? Und der Simulator, an dem wir fast immer trainieren, ist so, ich habe es ja vorher mal flapsig, das Ken 2.0-Model aus der Barbie-Klasse genannt.
Ja. Combat Carl.
Das ist halt der Combat Carl. Und dann, wie ist die Hemmschwelle, wenn ich etwas anderes anfassen muss, als das, was ich, also die Form, an der ich immer trainiert habe.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine sehr große Hemmschwelle. Insofern, da braucht es sicherlich noch ein bisschen mehr Power auch von uns, die viel ausbilden und sich Gedanken zu machen, wie bringt man das vernünftig in ein Training rein, ohne zu verschrecken.
Ja.
Weil dann auch Training kann traumatische Narben hinterlassen.
Ja.
Aber auch gleichzeitig Sicherheit gerade in diesen unsicheren Themen zu bringen.
Jetzt sind wir bei den Schussverletzungen. Das macht mich immer noch fertig. Die Schussverletzungen haben Verkehrsunfälle überholt. Krank. Leute. Okay, jetzt sind wir bei den Schussverletzungen und da ist jetzt natürlich in der Therapie geht es dann auch weiter nach der Tourniquet-Anlage. Wenn Profis am Werk sind, sprechen wir irgendwann über Tranexamsäure.
Mhm.
Ja. Wenn wir sie denn präklinisch brauchen. Tranexamsäure, Dani. Hau mal rein, du hast zwei Stück. Tranexamic Acid Stops Hyperfibrinolysis in Dogs, also bei Hunden.
Ja,
oder
genau,
den Auto.
Kann einiges mit rein.
Oder den Autoinjektor. Wo steigen wir ein?
Wir starten mit dem Autoinjektor,
Let's
weil
go.
Es auch super schöne Ergebnisse sind und ich glaube, sehr relevant für alle, die im taktisch-medizinischen Bereich arbeiten und auch so etwas, was in Zukunft, denke ich, auch in eher naher Zukunft so unsere IFACs mitzieren wird.
Ja, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, Tranexamsäure Autoinjektor, I see it coming.
Ja, es sind die Gruppe um den Professor Glasberg aus Israel, der Professor Glasberg macht extrem viel in der taktischen Medizin, vieles davon super interessant, also kann man einfach mal bei Google Scholar oder bei PubMed eingeben und da wird man mit Sicherheit über eine Studie stolpern, die dem eigenen Interesse entspricht. Und er hat da eben die Studie gemacht, Auto-Injector-Based Delivery of Tranexamic Acid provides pharmacokinetic efficacy in a porcine model of uncontrolled hemorrhage.
Okay.
Sehr gut, ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich das Wort Efficacy richtig ausspreche und da mal wieder, das Hirn ist einfach wunderbar. Das hat es wieder verkackt.
Nein, ich bin zu.
Darf ich verkackt sagen?
Das ja,
habe ich zweimal gesagt.
Ist okay.
Wunderbar. Jetzt gehen wir aber erstmal so ein bisschen auf. Ich mache noch einen kleinen Ausflug, wenn es okay ist, Richtung Tranexamsäure, Tranexamsäurewirkung, IV, IM, Serumkonzentration. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, wenn das viele Hörer schon kennen, dann ist es eine Gen-Wiederholung, aber Wiederholung schärft unsere Sinne. Schwere Verletzung, diese, die mutmaßlich mit einer Massentransfusion einhergehen werden, sollten frühzeitig, so früh wie möglich, Tranexamsäure bekommen. Warum ist das so? Wir gehen an den Bereich der traumainduzierten Koagulopathie und dann nicht in dem primären grinselbildenden Anteil, sondern der Anteil, der das Grinsel wieder auflöst. Also die Hyperfibrinolyse oder erstmal die Fibrinolyse und dann eben die Fehladaption unseres Prozesses, nämlich die verstärkte, überverstärkte Fibrinolyse. Ich weiß nicht, ob du Es war einmal das Leben kennst, Scotty?
Bestens. Meine Kinder schauen es gerade.
Sehr gut.
Wir sind in der Lunge.
Yes. Ich lieb's ja.
Ja, voll.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Folge es war, aber da gibt's eine Folge. Da kommt so ein Messer durch so ein Gefäß, da wackeln da drin unsere ganzen Protagonisten, die wir dazu kennengelernt haben beim Es war einmal des Lebens. Und dann sind da sinnflutartige Blutbäche entlang dieser Schnittfläche. Und dann baut sich so ein Gerinnsel auf. Und das ist so, dass zuerst kommen ja die Blättchen da so angeschwankt, ne? Ja. Dann nehmen die sich an der Hand, ja, und dann formen die da so eine Blättchenkolonne. Und dann kommen so Cowboys, das ist ja das Thrombin, und die haben dann ihre, aus Fibrinogen, machen die dann ihre Fibrinlassos,
ja, ja, und binden machen alles
dann
zusammen.
Und dann werfen die um diese Blutblättchen drumherum, genau, und zurren die ganz eng. Und irgendwann kommen dann diese Plasminogen-Sheriffs und die haben dann ihre Protonenblaster-ähnlichen Pistolen mit dem Tissue-Plasminogen-Activators. Und hauen dann hier das Plasmin raus und schießen die Fibrinfäden wieder weg. Und das liebe ich. Also das habe ich im Kopf, ne? Ich finde, es war einmal das Leben, kann einem so viele Sachen so gut erklären, das ist großartig, was das Physiologiebuch völlig verballt.
Großartig.
Und warum das jetzt bei der Hyperfibrinolyse letztendlich zu einer Fehladaption kommt, ist nicht so ganz klar. Entweder weil man eben zu viel Fibrinogen verliert, oder weil zu viel von dem TPA freigesetzt wird oder eine Kombination aus beidem. Nichtsdestoweniger, was macht die Tranexamsäure als Lysin-Analogon ab zum Plasminogen und verhindert, dass eben das Plasminogen zu Plasmin wird. Ja, ganz easy peasy. Jo, da soweit so wissen wir das. Und dann ist halt die Frage, wie viel Tranexamsäure braucht man im Körper, damit das funktioniert. Und laut Studienlage braucht man mindestens 5 Milligramm pro Liter als Serumkonzentration und am besten hat man 10 bis 15 Milligramm pro Liter Serumkonzentration, um eine suffiziente Hyperfibrinolyse zu verhindern. Wir machen das ja klassischerweise so, 1 Gramm ist die empfohlene Menge in der S3-Leitlinie, ja, von der Tranexamsäure, wenn man jetzt die TCCC-Guidelines, die aktuell nimmt, vom 1.5.2026, aber es war auch schon letztes Jahr drin, sagen die in der taktischen Lage direkt 2 Gramm. Kann man vortrefflich drüber diskutieren, kann man auch die Studienlage vortrefflich drüber, diskutiert auch die Studienlage vortrefflich drüber. Und dann diskutieren wir natürlich auch, wenn wir es IV geben wir es in 10 Minuten, so wie es vorgesehen ist laut Herstellerangabe, oder kann man das auch als zügigen Bolus reindrücken. Mhm. Da gehen die allgemeinen Empfehlungen oder in den Handlungsanweisungen, TCCC-Guidelines sind ja auch Handlungsanweisungen, dahin, dass man es als Bolus geben kann, ja, dass man halt einfach aufziehen, Bolus geben. Ja, da gibt es halt Fallberichte, das ist ein sehr berühmten Fallbericht aus der taktischen Lage von 2021, in der es zu einer Verwundung eines Soldaten kam, schweren hämorrhagischen Schock, es eben in der taktischen Lage zu keiner Möglichkeit gab, einen IV-Zugang zu etablieren über den Evakuierungsweg, und dann haben die ja eben das ganze IM gegeben, plus ich glaube noch wie viele hundert. Tatsächlich, es geht in die 100 bis zur endgültigen Versorgung von Vollblut- und Erythrozytenkonzentraten, Thrombozytenkonzentraten etc. Ich meine, das war ursprünglich eine norwegische Gruppe, schon in den 2010er, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, Jahren, die so erste Studien zur IM-Gabe gemacht haben und Plasmakonzentration danach. Und man hat festgestellt, IM-Gabe ist gut möglich. Und nach IM-Gabe gibt es auch eine adäquate Plasmakonzentration von der Tranexamsäure. Aber wir haben ja immer die Menge, ne? Wir erinnern uns, wie viel Tranexamsäure pro Ampulle. Also wir reden ja von 5 bis 10 Milliliter, je nach Hersteller.
Ja, genau.
Es ist ja schon so, dass man im Ernstfall einem Oberschenkelmuskel gut 5 Milliliter zumuten kann. Nur umso mehr Volumen man in den Muskel gibt, umso weniger adäquat ist die Adsorption, wenn man den Schock da noch dazu rechnet, umso möglich unwahrscheinlicher ist es, dass die Plasmakonzentration erreicht wird. Mhm. Und da haben halt die Gruppe gesagt, dann machen wir halt einfach mal Autoinjektoren. Die haben 2 Autoinjektoren gebildet. Einen, der 1 Gramm auf 2 Milliliter fasst und einen, der 500 Milligramm auf 2 Milliliter fasst.
Okay, und also dann wurde Frage, das untersucht.
Und das untersucht, genau. Und haben das dann quasi an Schweinen untersucht. Die Schweine hatten eine schwere Leberblutung, eine gute Höhlenblutung bekommen, wie immer unter kontrollierten tiermedizinischen Bedingungen. Und man hat dann eben zum einen über die Zeit geprüft, wie die Plasmakonzentration ansteigt und wie also die Gerinnselbildung dann hinten raus in einem thromboelastischen System ist.
Okay.
Und hat das verglichen mit der reinen IV-Gabe. Also man hat IV versus ein Bein, 1 Gramm, 2 Milliliter oder IV versus jeweils pro Oberschenkel 500 Milligramm auf 2 Milliliter. Und das Schöne ist, die Grenze, also diese magische Grenze von 10 bis 15 Milligramm pro Liter, wird bei allen 3 Verfahren erreicht. Und sie wird auch innerhalb von 10 Minuten erreicht. Natürlich die Plasmaspitze bei IV-Gabe am schnellsten. Aber auch bei der, wo man 500 Milligramm in 2 Milliliter auf jeweils einem Bein verteilt, ist sie halt von 10 Minuten entsprechend so angeflutet. Und die Plasmakonzentration hält sich am besten und am längsten über diesem Wert bei den 2 Milliliter, 1 Gramm auf 2 Milliliter. Also schnelles Anfluten und gutes Halten über der Serumkonzentration über bis zu 2 Stunden.
Krass.
Ja, ja, finde ich eigentlich ganz nett.
Das bedeutet aber auch, dass die Tranexamsäure wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal so in die Glaskugel schaue, einen Stellenwert erreichen wird irgendwann, wo wir sagen, hämorrhagischer Schock wird das so ein No-Brainer werden. Ja, dass man sagt, okay, wenn dann, das wird irgendwann so eng miteinander verknüpft sein, dass das auch in der zivilen Medizin, denke ich, 1:1 übergehen wird. Ich meine, die Autoinjektoren haben den Nachteil, dass die in aller Regel sehr teuer sind. Das kennen wir ja von Adrenalin. Für die Anaphylaktiker, die sind zwar toll in der Anwendung, aber halt einfach sehr teuer. Aber ich glaube, dass auch da der amerikanische Markt einiges dazu tun wird, weil wir jetzt ist ein bisschen off-topic, aber gerade über die Naloxon-Vernebler, also diese Nasenvernebler gesprochen haben, weil das bei uns ein Thema werden wird. Also wir hatten da jetzt auch erst Kontakt mit anderen Behörden, sage ich jetzt mal, die da Interesse dran haben, weil dieses Opiat-Thema einfach zunimmt. Mhm. So.
Weil das Carfentanyl und Fentanyl-Thema einfach
es kommt. Ja. Genau. Und in diesem Kontext glaube ich, dass der amerikanische Markt da einfach leider so ein bisschen wieder vorausschauend oder wegweisend war, weil es da halt als erstes aufgeploppt ist. Aber krass. Das ist
ja auch ein relevantes Problem damit. Ne?
Also brauchen wir überhaupt nicht drüber reden.
Ein enormes Problem.
Ein enormes Problem. Ein
pandemisches Problem.
Die verlieren eine ganze Generation an Opiaten. Das ist irre, was da passiert. Und die Autoinjektorengabe, die könnte ja ein Thema werden, wo wir dann tatsächlich auch schon über den frühen Einsatz, ist jetzt wirklich Glaskugler, ja, aber so in die Richtung der Frühdefibrillation gehen. Also kritische Blutung gestoppt, ja. Wenn gestoppt, dann so.
Genau.
Ja, dann geht's weiter.
Also die Frage ist, und das ist auch quasi im Prinzip, wie man so einen Algorithmus, wie auch in unserem Reanimationsalgorithmus, man geht runter, man hat eine kritische Blutung, Frage hochwahrscheinliche Transfusions- oder Massentransfusionsfrage, ja, dann Blutung gestoppt, ja, dann Tranexamsäure.
Ich meine, das kann kein Laie beurteilen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, im Rettungsdienst kann man da auf jeden Fall, das sieht man ja heute schon, aber dass das einen höheren Stellenwert kriegen wird, das will ich eigentlich ausdrücken.
Ja, und auch wenn man gerade in der taktischen Lage denkt, wenn man eben nicht sanitätsdienstliches oder, sagen wir mal, fachmedizinisches wenn man jetzt mal Medic-Personal sieht,
ja,
dann ist natürlich der Schritt, wenn man den Schritt, ich muss jetzt aus der Ampulle aufziehen, ja, die IM-Nadel aufstecken und dann, man merzt einfach einen Fehlerschritt auf und vereinfacht ein System. Man muss dann eben nur noch den Gabealgorithmus schulen. Also ja, wann gibt man es? Und klar, ja, Autoinjektoren müssen auch geschult werden. Ja.
Ja, das Ding kann man falsch umheben.
Autoinjektoren, wie viel davon genau dummerweise in der Hand landen und nicht im Bein. Gutes und böses Ende. Aber ich denke, das lässt sich gut trainieren. Und es wäre, glaube ich, ein Benefit. Ne? Und außerdem Packmaß, Ampulle plus Aufzugskanüle plus IM-Kanüle plus eben Spritze. Kann man alles verlieren, muss man alles irgendwie mitnehmen versus Autoinjektor.
Also ich habe bei mir auf den Fahrzeugen, für die Fahrzeuge Autoinjektoren verlastet, Adrenalin für die Anaphylaxie. Die sind schon groß in ihrem Schächtelchen, aber wenn sie sie brauchen, dann waren sie immer dankbar drum.
Ja.
Weil dann haben sie es so, also dann haben sie es auch wirklich mit Anlauf gebraucht.
Ja, und auch halt schneller, also weil es einfach schneller ist. Das ist auch Stress, stressanfälliger? Nee,
Stressunanfälliger. Stressfreier, ja, in der Anwendung.
Stressresistenter war das Wort. Stressfreier. So, sehr schön.
So, also gehen wir über von den armen Schweinen, die aus der Leber geblutet haben und wissen jetzt, dass Tranexamensäure über einen Autoinjektor eine gute Sache ist, über zu den Hunden.
Mhm.
Was ist da passiert?
Ja, also erst habe ich mich riesig gefreut über diese Studie. Also Mensch, Tranexamensäure beim Hund, beim hämorrhagischen Schock und dem Hund. Da hatte ich mal endlich was Neues, K9, da bringe ich unseren Hörern was mit, die ja auch K9 sehr interessiert sind.
Ja.
Und da kommt bestimmt auch vor allem der Titel, frohlockt ja auch so, ne? Tranexamic Acid Stops Hyperfibrinolysis in Dogs with Hemorrhagic Shock. Also das war ja so, da frohlockt der Text. Und die Überschrift nach einem richtigen Ergebnis. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich war enttäuscht.
Okay.
Habe ich das so krass gesagt, ne? Aber vielleicht dann, ja. Wie soll ich sagen? Also die Studienlage ist natürlich bei Kindern schon schwierig und bei Hunden oder bei Tieren noch viel schwieriger. Ja. Die schwer verletzten Hunde, die einbezogen wurden, ich beziehe mich da jetzt extrem wenig auf Eigenwissen, offensichtlich, das ist jetzt tatsächlich einfach nur angelesenes Wissen ohne Erfahrungswert. Ist so, dass Hunde haben eine deutlich bessere und sehr gute, also das heißt, sie haben eine deutlich bessere Gerinnung als der humane Organismus.
Mhm.
Also, und sie haben eine deutlich bessere Fibrino, also eine bessere Gerinnung mit Fibrinogen assoziiert. Sie haben auch höhere Fibrin-Plasmaspiegel und sie haben deutlich weniger Hyperfibrinolyse, als das der Mensch hat.
So, okay.
Also haben sie schon mal eine bessere Blutungsausgangslage.
Mhm.
Und in 15% kommt es aber tatsächlich trotzdem zu Tick beim Hund. Natürlich ist auch das, sagen wir mal, die Damage Control Resuscitation beim Hund sicherlich nicht so ausgebaut, wie sie beim Menschen ist oder so algorithmusbasiert. Aber da wage ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster, weil so richtig genau kann ich das nicht sagen. In dieser Studie hat die Studiengruppe gesagt, ach komm, jetzt gucken wir mal und setzen eben an, dass wir traumatisierte, schwer blutende Hunde nehmen mit einem hundespezifischen Schockindex und schauen dann, wollen die in die Studie aufnehmen, die in einer Hundetraumaklinik eingeliefert wurden und innerhalb von einem Jahr Studienzeit hatten sie nur 2 Fälle. Ja, mit 2 Fällen wird es ein bisschen dünn. Deswegen haben sie in den Folgejahren ihre Einschlusskriterien erweitert, das heißt in der laufenden Studie die Einschlusskriterien verändert. Schon schwierig, also tatsächlich schon schwierig, aber ich sehe das Problem, man will halt auch mal auf ein Ergebnis kommen. Die Hundegröße war alles von, ich habe die Kilogramm nicht mehr im Kopf, aber ich sag mal vom Chihuahua bis zum großen Benner-Sennen-Hund war da mit dabei, auch schwierig im Vergleich. Und es waren auch ein paar Diensthunde mit dabei, genau. Der Tod durch Verbluten bei Diensthunden ist übrigens 93% prähospital. Ja, also Diensthunde verbluten, wenn sie denn eine penetrierte Verletzung erfahren, 93% Plausibilität. Das ist auch ein Wort, finde ich. Ja. Ne? Also insofern wäre es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir da ein bisschen noch investieren würden, um mehr Leute zu erhalten. Ich war kurz abgelenkt. Mein Mann guckte in die Küche. Sorry. Wir sitzen gerade in der Küche bei der Aufnahme. Okay.
Für alle, die sich wundern, von euch Zuhörerinnen und Zuhörern, was da im Hintergrund manchmal so piepst, das ist Danielas Unterarm auf ihrer Herdplatte.
Oh, scheiße. Danke, Scotty. Ja, sehr schön. Ja, und die Herdplatte ist zum Glück gesichert. Kindersicherung oder Dani-Sicherung, es ist wichtig.
Schneid es raus.
Genau, also die Hunde hatten auch einen Schockindex, sie hatten Laktat, sie hatten quasi Blutungs-, quasi Gesamtblutungsmengeverlust von 20-40% Körpervolumen. Das waren so die Einschlusskriterien, die dann nochmal ein bisschen weiter gefasst wurden, wie gesagt, im zweiten Jahr. Und dann hat man eben gewichtsadaptiert 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, einen Bolus Tranexamsäure gegeben. Und dann nochmal eine kontinuierliche Infusion von 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 8 Stunden. Also so ein bisschen unser Schema. Mhm. Und hat dann eben auch im Verlauf thromboelastische Verfahren gemacht. Von denen, die es überlebt haben, das waren wiederum nicht viele. Und die Ergebnisse sind, dass es in den wichtigen thromboelastischen Metrien keine relevanten Unterschiede gab. Mhm. Nach Stunde 0, nach 3 und 8. Aber bei 2 Hunden nach 12 und 24 Stunden. Da gab es bei denen, also die bis dahin überlebt haben, eine bessere Gerinnung bei 2 Hunden.
Okay.
Und die vollständige Normalisierung bei der im TPA gab es bei keinem Hund. Und was sie dann daraus geschlossen hat in ihrer Studie war, dass es zumindest keine relevanten Komplikationen außer gehäuftes Erbrechen bei den Hunden mit Tranexansäure gab. Und ganz selten, ich glaube, es war gleich eins, ein Krampfanfall, wenn man denen nicht sicher die Tranexansäure zuordnen konnte. Und deswegen haben sie gesagt, man hat eine relativ sichere Gabe bei vielleicht mutmaßlich positivem Effekt. Das war der Outcome.
Okay, ist jetzt enttäuschend.
Ich war enttäuscht. Könnte man sagen. Nicht enttäuscht von der Studie, man kann ja nichts dafür. Ich hatte da mehr Hoffnung reingesteckt.
Ja, klar. Also es wäre jetzt natürlich schade für die Hunde, aber stark, wenn du einfach eine höhere Fallzahl hättest, weil du halt einen besseren Vergleich gehabt hättest, um dann sagen zu können, hier, pass auf. Und also fairerweise, ich glaube jetzt gerade wieder in den Vereinigten Staaten, die haben natürlich mit ihren K9s schon richtig Arbeit und dass dann 93% vor Erreichen der Klinik sterben, das ist schon bitter.
Ja.
Das ist schon bitter.
Wobei da jetzt mehr, also es gibt jetzt auch Verfahren oder Bestrebungen, eben genau diese Verletzungsindizes für Diensthunde oder Diensttiere auszuweiten, was ja natürlich einen schlanken Vorteil hätte, dass man allein, wenn man das dann dokumentiert, im Nachgang mehr Zahlen finden kann, ja, also mehr Zahlen sammelt, Verletzungsmuster statistisch aufarbeiten kann und dann gegebenenfalls auch wieder Training oder Maßnahmen daraus begründen kann. Also ich glaube, mehr Forschung schadet nie gegenüber keiner Forschung oder wenig Forschung. Dann ist es den Kollegen, die diese Studie gemacht haben, auch überhaupt nicht despektierlich gemeint, meine Enttäuschung. Ich bin sogar sehr froh, dass sie es gemacht haben. Nur eben war ich über den reinen Outcome enttäuscht.
100% fair. 100% fair. Also ich bin großer Freund von allem, was wir beweisen können und berechnen und uns angucken können und nicht auf Meinung oder Glaube basieren. Und da ist es halt klar, mehr Zahlen wären da einfach stärker. Aber von den verletzten Hunden, die sich ja nicht ohne Grund verletzen, sondern in taktischen Lagen verletzen, gehen wir über zu den Medical Responders. Und da ist jetzt, wo ich das gelesen habe, da ist mein Rettungsdienstherz aufgegangen. Weil das ist völlig, da ist mein Rettungsdienstherz aufgegangen. Safety first or saving lives? How medical responders would decide when facing an active violent incident? Also hier gehen ja in den, wenn ich das jetzt wieder beziehe auf Deutschland und wir sehen das ja in der Notfallsanitäterausbildung, in der Rettungssanitäterausbildung, ja, Eigenschutz, 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 Eigenschutz. Wie weit geht Eigenschutz? Geht Eigenschutz so weit, dass wir morgen zu keiner Schlägerei mehr rausfahren, weil könnte ja prinzipiell gefährlich sein, und einfach mal warten, bis die Polizei da ist und wir gesagt kriegen, Lage ist sicher? Oder wagen wir uns doch mal vor? Warum betreten wir überhaupt Wohnungen, wo wir überhaupt nicht wissen, was hinten dran ist? Also was ist denn sicher? Kleiner Shoutout und Aspekt an der Stelle, gibt es einen tollen Vortrag vom Professor Dr. Björn Hossfeld zu Sicherheit im Rettungsdienst, also dieses Gefühl von Sicherheit und echter Sicherheit. Mhm. Wenn man irgendwann mal die Chance hat, den Björn Hossfeld dazu sprechen zu hören, kann ich nur empfehlen. Toller Vortrag. Aber lass uns zu der Studie gehen, weil ich das super, super spannend finde, weil hier irgendwie gefühlt alle Meinungen erlaubt sind, weil es geht ja um diesen heiligen Eigenschutz. Mhm. Das ist ja dieses, das ist fast schon sakrilegartig. Mhm. Aber was machen wir denn da? Was kam raus?
Erstmal fand ich den Aufbau der Studie genial. Also wirklich genial. Und vor allem, was ich extrem genial davon, das ist ein Cross-National Survey. Das heißt, man hat mehrere Nationen miteinander verglichen. Mhm. Spanien, Italien, Norwegen, Deutschland, Österreich, Rumänien und Israel. Mhm. Den hat man verglichen in dieser Studie. Also die Studie würde Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, also diese relevanten Äquivalente in den Ländern zugeführt und die gleichen Befragungen durchgeführt. Mhm. Die Studie, finde ich, fängt auch schon mal sehr gut an. Grundsätzlich befasst sie sich erstmal führend mit dem Mass Casualty Incident oder dem MAN und der Frage Eigensicherung vor Sicherheit Patienten oder Opfer. Mhm. Sie sagt aber auch, das hast du jetzt gerade, finde ich, super bei deiner Einleitung formuliert, dass das Gefühl eines Shifts in der Perspektive gibt, die durch die Nationen zieht. Und dass ja dieser Shift ja eigentlich paradox ist, denn der bezieht sich vor allem auf Mass Casualty Incidents mit einem Gewalttäter, Attentäter, Amokläufer Hintergrund. Also dieses Active Violent Incident wird das umschrieben. Und das ist ja eigentlich paradox, ne? Also das wäre ja so die gefühlt gefährlichste Art des Mass Casualty Incidents, in dem man als Rettungskraft eingezogen werden kann. Und genau da gibt es einen Shift im Denken der eigenen Sicherheit versus der Sicherheit oder des Outcomes des Opfers. Also fand ich dann auch schon mal, also es entspricht ja auch unserem Gefühl, glaube ich, ne? Also das, was da postuliert wird. Die haben das auch nochmal so kurz mit so zwei plakativen Aussagen gegenübergestellt. Sie haben die Aussage vom Deutschen Roten Kreuz, Eigensicherung zählt, also geht immer vor.
Ja.
Versus, was jetzt zum Beispiel in der US-FEMA gesagt wird, dass höheres, aber einschätzbares Risiko tragbar sei. Mhm. Insbesondere unter ballistischem Schutz, also jetzt die Übersetzung von der Aussage.
Ja.
Und dann so ein sehr provokanter Abschlusssatz von deren Aussage, risk a little just to save a little or risk a lot to save a lot. Also auch das muss ich sagen, puh, kann man so raushauen. In der Konsequenz muss man halt wissen, was das auch bedeutet für die Einsatzkräfte.
Ja.
Auch wird quasi schon in der Einleitung das Dilemma angesprochen, oder zwei Dilemmata angesprochen. Das eine Dilemma, dass natürlich Nationen auch innerhalb der Bundesländer, also in Deutschland bezogen, aber auch über die nationalen Grenzen hinaus überhaupt keine Einheit besteht. Was ist denn teilsicher, warm, gelbe Zone, Zonenkonzept? Also ich meine, das ist ja etwas, was wir zwei bis zum Ende diskutieren könnten oder werden nie zum Ende diskutieren können, habe ich das Gefühl. Aber auch da schwierig, dann natürlich eine gemeinsame Aussage zu finden. Und die Dilemmata, die letztendlich Rettungsdienstpersonal generell in solchen Mass-Casualty-Incidents, jetzt auch wenn es unabhängig von einem Gewalttäter ist, mit denen sie sich konfrontiert sehen letztendlich. Und die haben da auch so eine schöne Box zusammengefasst. Ich habe jetzt mal die fünf führenden Dilemmata einfach mal raus. Nämlich dieses Scoop and Run versus Waiting for Medical Care. Mhm. Also in so eine Mass Casualty Insistenz. Mhm. Also nehme ich einfach und fahre los ohne Versorgung oder versorge ich vor Ort. oder Scoop and Do sozusagen. Mhm. Dann eben Triage and Resources Allocation, also was habe ich und wem gebe ich es? Treatment of Suspected Terrorists versus dem Opfer, also wen behandle ich denn, auch wenn es der Täter vielleicht mehr braucht. Die Informationsweitergabe von Patientendaten, die natürlich gerade im Massenanfall von Verletzten überhaupt nicht mehr geschützt ist. Ne? Und eben dieses Safety First vom Provider versus der Versorgung des Verwundeten, wo man halt auch weiß, dass gerade in solchen Lagen die schnelle Versorgung die tatsächliche der Outcome-Parameter ist. Ne? Also ja. die schnell versorgt werden, die überleben.
Ja. Punkt. Ja.
Genau. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen weiter switchen.
Also wir können an der Stelle auch, das ist das ewige Leid, dass man jetzt ja beginnend sozusagen in der Notsanausbildung, wenn ich jetzt mal von den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern spreche, die vielleicht die Erfahrung einfach noch gar nicht gemacht haben, die Routine auf der Straße nicht haben, denen begreiflich zu machen, zu sagen, du musst vielleicht den Kippschalter finden von der Individualmedizin zu Simple Triage and Rapid Treatment. Ja, also finde den Weg von deinem, wir kletten jetzt hier irgendwelche Spinnen zusammen und machen Spineboards und legen einen dritten Zugang und kümmern uns nochmal um den Kopf. Hinzu hat das, kriegt das, nächster. So, also allein dieser Shift im Kopf ist für diese jungen Menschen super schwierig. Und ich glaube, dass selbst für die erfahrensten Kollegen, die jetzt einfach nicht über die Routine verfügen, das schon ein Riesensprung ist, nicht zu sagen, ich nehme den ersten Schwerverletzten, weil mich das vielleicht auch, für alle Kolleginnen und Kollegen, ist keine Schande, aber wir müssen drüber sprechen, weil mir das zu viel ist, weil ich gar nicht drauf klarkomme. Und dann sage, okay, pack mir jetzt irgendeinen und geh einfach. Auch das haben wir überall schon gesehen, das haben wir an ganz vielen Stellen schon erlebt. Und da machen sich verschiedene Gefühle an so einer Einsatzstelle breit. Also das ist ja das, worüber wir auch sprechen. Ja, das shiftet etwas ab. Und wie geht das jetzt bei dir in der Studie weiter?
Die Frage, wie sie sich dem nähern, ist, dass sie quasi eine szenariobasierte Befragung gemacht haben. Also sie haben die Rettungskräfte mit zwei Szenarien konfrontiert und danach eben Fragenkatalog angelegt und dann die Antworten verglichen.
Okay.
Interessant ist noch, dass man natürlich sagen muss, es kommt immer darauf an, wer antwortet. Das ist statistisch auch die Einschränkung, die sie später diskutieren. Zum Beispiel haben aus Rumänien führend Rettungskräfte geantwortet, die dort im Feuerwehr oder der Feuerbekämpfung mit ausgebildet sind. Also das ist quasi, Rettungskräfte kommen da aus der Feuerbekämpfung mit heraus. Während zum Beispiel in Israel und Frankreich Rettungskräfte und Rettungskräfteausbildung auch viel mit militärischer Ausbildung verbandelt sind. Also das muss man auch bei der Beantwortung der Fragebogen mit einbeziehen, auch in der Bewertung der Ergebnisse dann. Nichtsdestoweniger ist das ja auch so ein bisschen ein Mentalitätsvergleich. Ne?
Ja, absolut.
Und sie haben im Prinzip zwei Szenarien aufgebaut. Das eine Szenario ist ja schon mal die Frage, und wie so häufig es ist, wer ist als erstes an einem Mass Casualty Incident im Prinzip mit einem Gewalttäter oder wer kann hochwahrscheinlich als erstes dort sein? Ist es die Polizei oder sind es die Rettungskräfte? Und das erste Szenario ist eben genau das, dass es ein Rettungsmittel an einem Ort als Erstversorger ankommt, bei dem es zu Schusswaffengebrauch kam mit eben einem Massenanfall von Verwundeten. Und das zweite Szenario ist, die Polizei ist vor Ort und definiert eine gewisse Form von warmer oder gelber Zone und möchte die Rettungskräfte jetzt mit reinführen in diesen Bereich, der aber definitiv nicht grün ist, sagen wir es einfach mal so. Er ist definitiv nicht grün, wie wir das andere dann definieren. Er ist definitiv nicht grün, es wird nicht mehr aktiv geschossen, aber in dem Bereich gibt es sicherlich dynamische Verläufe. Also das sind die zwei Szenarien, die vorgestellt werden. Und dann werden die Fragen gestellt, welche Entscheidung sollte dieses Team des Rettungsmittels treffen? Glaubt man, dass der Partner im Rettungsteam sich risikovoller verhalten würde, als er es sollte? Also so die Fremdwahrnehmung. Was ist die vermutete Erwartung der Öffentlichkeit an die Rettungskräfte, die eintreffen.
Ganz großer Kicker, ja.
Mhm. Müsste das Rettungsteam mit disziplinaren Maßnahmen rechnen, wenn sie entweder reingehen oder nicht reingehen?
Mhm.
Und hat es legale Konsequenzen später durch die Verwundeten, wenn sie nicht reingegangen sind und versorgt haben? Mhm. Also ich finde auch die Fragen, die gewählt wurden, sind sehr schön. Also so ethische Dilemmata mit so den inneren Ängsten verbinden.
Volltreffer.
Und deswegen, wie gesagt, Studie mag ich. Ich mag die sehr gern.
Ja, also ich kann sie auch nur jedem empfehlen. Wir machen sie in den Shownotes unten rein. Lest sie. Lest sie. Sie ist
definitiv
super.
Definitiv. Die lohnt sich, finde ich. Genau, und dann gehen wir mal so ein bisschen Einzelergebnisse rein und dann so ein bisschen Diskussion. Die Fragen, die natürlich auch noch untergestellt werden, war auch noch, würden Sie eher reingehen, wenn Sie zum einen das persönliche Schussausstattung um ballistischen Schutz erweitert wäre? Und würden Sie eher reingehen, wenn Sie eine bessere Ausbildung und Umgang mit solchen Situationen haben? Und würden Sie reingehen oder glauben Sie, dass es hilft, wenn Sie selber an Schusswaffen ausgebildet werden oder wären? Also auch noch so Zusatzfragen, die sicherlich spannend zu beantworten sind, aber auch in den Ländern, das sind die, wo es am meisten auseinandergeht. Da hängt es auch sehr an dem System, in dem man ist.
Ja gut, also, wenn du militärisch ausgebildet bist, dann bist du an einer Waffe ausgebildet und auch im Umgang mit ballistischen Situationen anders ausgebildet, wie jemand, der Feuer löscht.
Deswegen kommen natürlich die Ergebnisse aus Frankreich und Israel sind anders als die unseren. Genau, jetzt nehme ich mal eins. What is your opinion? Should the EMS team turn to the injured people in this area that cannot be considered completely safe? But the risk seems to be manageable for the moment. Und da ist der quasi die Polizeischutz noch nicht da. Also sind der Erste. Und die Frage, die Antwort wäre quasi, wie oft wurde ja geantwortet sozusagen? Und da gehen die Zahlen quasi sehr interessant auseinander. Zum Beispiel, wenn man jetzt Norwegen nimmt und Rumänien, dann sagen 24-25% ja, wir sollen da rein. Und die niedrigste Anzahl derjenigen, die sagen, ja, wir sollen da rein, sind Österreich und Deutschland mit 4,6 respektive 6%.
Mhm.
Die anderen Länder lagen so dazwischen. Genau, highly, do you think is that the EMS staff member of your organization would risk too much in such a situation? Also, dass dein Partner zu risikofreudig, zu risikaffin ist. Und auch, wie gesagt, es ist hochwahrscheinlich, ist Norwegen am höchsten. Also die Norweger schätzen ihre Partner am risikofreudigsten ein mit 70%.
Okay, krass.
Versus in Deutschland schätzen wir uns im Verhältnis zu anderen Ländern am wenigsten risikofreudig oder überrisikofreudig ein mit 57%.
Okay.
Also auch da wieder ein ordentlicher Unterschied.
Aber trotzdem über 50%. Also
über 50%.
Jeder Zweite würde sagen, ja, mein Partner ist...
Geht da rein.
Geht da rein.
Genau.
Krass.
Ja. Was auch interessant ist mit den Ergebnissen davor.
Ohne das jetzt zu bewerten, ob das richtig oder falsch ist. Das möchte ich überhaupt nicht, sondern einfach
und
nur...
Und davor hat man ja gesagt, naja, wie wahrscheinlich würden Sie es einschätzen, dass überhaupt jemand da reingeht? Mhm. Nur 4-6% in Österreich. Also sehr interessant auch an der Stelle. Was würden wir denn glauben, dass unsere Organisation oder die jeweilige Rettungsorganisation einen Disziplinar ahnden würde danach bei dem falschen Verhalten, wenn man sich das gegen das Behandeln entscheidet, also gegen das Mitbehandeln. Und da ist es so, dass interessanterweise ein Ausreißer nach oben, in Rumänien glaubt man, dass in 47% der Fälle, dass die Organisation ein Disziplinar maßregeln wird, wenn man das Hilfe-Helfen in dem Fall unterlässt, also die Eigensicherung vornimmt.
Mhm.
Und am sichersten fühlt man sich in Deutschland, dass nur 9% glauben, dass man Disziplinar gemaßregelt wird, wenn man in diesem Fall die erste Hilfe unterlässt. Also das ist auch wieder sehr große Unterschiede.
Weil wir aber auch, ich glaube, das ist einfach sozialisiert bei uns, in allen Bereichen der BOS, der Eigenschutz hat absoluten Vorrang.
Das ist so ein Mantra. Ne?
Das
so
ist
so
ein Mantra. Also du kannst alles und nochmal alles entschuldigen mit dem Eigenschutz. Du kannst jede nur denkbare Situation verlassen, kannst sagen, war gefährlich.
Interessant wird es dann mit der Polizei. Also wenn die Polizei vor Ort ist, also after the police had arrived, who should enter the yellow zone to perform life-saving measures? Und da wieder die unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten. Da gibt es einmal eben die medizinischen Kräfte mit einer erweiterten Schutzausstattung, also einem ballistischen Schutz. Oder die medizinischen Kräfte unter dem Schutz der Polizei, also so eine Art Wand, so eine polizeiliche Schutzmauer. Oder die Antwort, nein, nur die Polizei soll in dem Bereich versorgen. Okay, dann geht man wieder so in die Einzelantworten rein. Im Großen und Ganzen sagen nur, also länderübergreifend, nur 9%, nur die Polizei soll da versorgen. Also länderübergreifend, nur 9% sollen der Yellow Zone alleine versorgen. Mhm. Die höchste Zahl aber ist tatsächlich mit 18,7% in Deutschland. Die sagt, nee, das ist ein Bereich für die Polizei und nicht für die Rettungskräfte. Und der niedrigste Anteil, den findet man in Norwegen, wo nur 1,7% sagen, das ist ein Bereich für die Polizei und die Rettungskräfte haben nichts zu tun.
Okay, krass.
Wenn jetzt eigene Schutzausstattung dazukommt, interessanterweise ballistischer Schutz, dann sagen nur 5,6% der deutschen, also der beantwortenden deutschen Rettungskräfte, die da mitgemacht haben, sollten, also trotz ballistischem Schutz sollten nur sagen nur 5,6%, ja, man soll da reingehen. Also der ballistische Schutz ändert in Deutschland gar nichts. Im Schnitt aber schon, weil im Schnitt sind es dann 12,4%, die dem zustimmen.
Ja. Krass. Ja.
Also das ist so ein bisschen so mal Einzelergebnisse. Dann haben die Kollegen ja auch das diskutiert und haben so ein bisschen versucht, Lösungsansätze zu finden. Du hast schon selber sehr schön in der Eigenperspektive gesagt, es gibt im deutschsprachigen Raum, also auch die Beantwortenden in Österreich haben sehr ähnliche Antworten gegeben wie die Beantworter aus Deutschland. Eher so eine Art Safe-Distance-Denken, das nennen sie so. Ich nenne das einfach mal Safe-Distance-Denken. Mhm. Während aber insgesamt nur 43,2%, also weniger als die Hälfte, sagen würden, sie würden da nicht reingehen. Also auf gar keinen Fall. Also der Großteil der Befragten sagt, sie gehen trotzdem rein. Also im Schnitt.
Ja,
auch
ja.
quasi in deutschsprachigen Ländern. Man versucht da so ein bisschen die Ansätze zu finden. Der beste Ansatz war eben, dass die Länder, die einen starken Verbund haben zwischen Ausbildung der Rettungskräfte und militärischen Ansatz, da eben risikobehafteter oder risikobereiter reinzugehen. Ja, und sonst ist es relativ schwer, allgemeine Ansätze zu finden, außer dass es eben Rumänien war das einzige, sagen wir mal, osteuropäische Land.
Ja.
Und da gibt es eben mehr so diese Regulations- und Disziplinarhörigkeit. Die hat man dann noch ein bisschen mit reingefasst.
Ja.
Ja, das jetzt mal schnell Zusammenfassung. Wie gesagt, ich empfehle diesen Text jedem und auch den Aufbau der Studie. Sie fassen zusammen, dass viele noch im selbstgeschriebenen Text, das konnte man auch noch geschrieben haben, dass im Zweifelsfall, wenn sie sehen, dass da jemand verwundet ist, dann werden sie helfen. Also auch wenn sie das nicht ausdrücken in den Kreuzzahlen, das kam halt ganz oft drüber. Naja, wenn dann vor allem schon die Öffentlichkeit, also wenn da ein Nicht-Rettungskräfte versorgen, also Opfer mit versorgen, dann kann ich ja nicht stehen bleiben und nichts tun.
Ja.
Dann muss ich doch auch rein. Ja. Also das war auch eine häufige Antwort. Ja, genau.
An der Stelle sollten wir nochmal betonen, dass das keiner Wertung unterliegt.
Nein, also auf gar keinen Fall.
Das soll das Ganze nicht bewerten. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass da Deutschland irgendwie anders ist als andere oder weniger risikofreudig oder das schlechter oder besser macht. In gar keine Richtung. Sondern es ist einfach nur, glaube ich, sehr spannend zu sehen, was die unterschiedliche Ausbildung von Menschen mit ihrem Kopf macht. Und dass halt Menschen, die in einem, ich sage jetzt mal, militärischen Umfeld aufgewachsen sind oder sozialisiert sind, wenn sie in den Rettungsdienst gehen, einfach in anderen Strukturen groß wurden, was sie, ich möchte jetzt gar nicht sagen, risikofreudiger macht, vielleicht dem Glauben untersetzt, also das ist meine persönliche Meinung, dass sie die Situation anders einschätzen können. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag ich überhaupt nicht beurteilen. Aber es ist einfach so das Dasein. Während wir halt im deutschen Rettungsdienst ja heute noch sehr viel mit Menschen zu tun haben, die einfach vielleicht mal Zivi gemacht haben, klassischerweise, ich sag's jetzt mal ganz böse, hängen geblieben sind im Rettungsdienst und den Job einfach cool. Ja, es ist ja gutes Hängenbleiben, Gottes Willen. Ich bin um jeden einzelnen Kollegen, Kollegin draußen super dankbar, die aber einfach diesem Job treu geblieben sind und gesagt haben, auch aus ihrer ganzen Haltung raus, ich möchte mit diesem ganzen Thema, weil ich vielleicht mal Zivildienstleistender war, eigentlich nichts zu tun haben. Weil ich von Haus aus ja schon Kriegsdienstverweigerer bin und so weiter. Ja, und jetzt haben wir bei uns ja schon in 16 Bundesländern die Unterschiede, dass wir also innerhalb des Rettungsdienstes, der ja Ländersache ist, Länder haben, die Feuerwehr geführt sind, wo man ja nochmal eine andere Struktur findet, wo ja der Einzelne am Schluss viel mehr auch leisten muss, weil er eben auch Feuerwehrmann ist, auch Notfallsanitäter ist, auch. Und all diese Themen zusammengefasst unterliegen, und das ist an der Stelle ganz wichtig zu sagen, keiner Wertung, sondern einfach nur der objektiven Betrachtung. Guckt es euch an, lest es euch durch und vielleicht macht ihr euch mal euren eigenen Kopf dazu und tretet mal in eine Selbstreflexion. Das ist, glaube ich, also die in der Kognitionsresilienz, sich selber mit solchen Situationen in seinem in seiner Fantasie auseinanderzusetzen, sich mal selber zu fragen, wie wäre das denn, wenn jetzt bei mir Einkaufszentrum in der Innenstadt, ja, irgendwas wäre. Ich kenne das Gebäude, ich kann mir das vorstellen. Würde ich mich da hintrauen? Würde ich mich nicht? Keine Ahnung. Ja, aber vielleicht möchte ich das mal durchdenken und möchte mir da mal meine Gedanken drüber machen. Und ich glaube, das ist ein schöner Denkanstoß an der Stelle.
Definitiv. Ich finde, du hast gerade super viele gute Denkanstöße gesagt. Zum einen eben, in welchem Umfeld wächst man auf? Aber welchen Schluss ziehen wir daraus für unsere für unser Ausbildungsumfeld in der Zukunft? Also die, die ausbilden, denke ich, können daraus auch mitnehmen, dass sie sich erstmal die Frage stellen wollen, sollten, wo wollen wir denn hin mit unserer Ausbildung? Mhm. Also
ja, ganz wichtig.
Bringt eine, sage ich mal, Ausbildung, die die Frage mehr in den Raum stellt, stop the bleeding, stop the dying, so early wie möglich, also früh wie möglich, versus eben der Safety First Rule? Können wir uns das leisten? Also was ist dann der Outcome für das Rettungsdienstpersonal? Und wie lasse ich das dann in unsere Ausbildung einfließen? Ja. Ich denke, das ist so eine schöne, anregende Arbeit an der Stelle. Und wie gesagt, nicht bewertend, aber halt für so eine innere Fragestellung schon mal eine Werteeinschätzung. Also das sollte man definitiv daraus mitnehmen.
Auf jeden Fall. Und dann müssen wir ja die Realität unseres zivilen Gesundheitssystems an der Stelle auch noch mit betrachten, dass wir heute einfach mit einer Mehrzahl eigentlich an Betreuungsleistungen zu tun haben. Also wir haben ja viel weniger Hands-on-Notfallmedizin mittlerweile als Dinge draußen zu tun, wo wir sagen, wir finden eine Lösung für ihr Problem. So, ich möchte das jetzt auch an der Stelle einfach wertfallen lassen.
Ja, sehr schön.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war eine schöne Stunde, vollgepackt mit richtig starken Studien. Wir werden, ich überlege mir gerade, Dani, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich werde an der Stelle, glaube ich, das Trema-Zonen-Konzept nochmal mit dranhängen und das High-Cut-Konzept vom BBK einfach mal mit dranhängen, damit man sich das völlig wertfrei nochmal angucken kann und sagen kann, worüber sprechen die hier mit gelber Zone und vielleicht orange oder was auch immer. Da findet ihr nochmal alles, lest es euch durch. Habt eine gute und vor allem sichere Zeit da draußen. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß bei allem, was ihr da draußen so tut, egal wo ihr arbeitet oder was ihr tut. Und wir hören uns nächstes Mal bei einem jetzt schon vorsondierten Thema. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber Daniela und ich werden uns wieder ein wenig tiefer mit notfallmedizinischen Themen rund um die Narkoseführung oder Anästhesie auseinandersetzen. Und damit verabschiede ich euch in den Frühsommer.
Genau, ich schließe mich an allen Rettungskräften, polizeilichen Kräften da draußen. Passt auf euch auf, egal ob auf Übung oder im Einsatz, kommt sicher wieder zu euren Liebsten zurück. Und dann war es das für mich für heute.
Shoutout an der Stelle. Lasst es euch gut gehen. Kommt sicher nach Hause. Bis ganz bald. Ciao.
Tremacast. Good medicine.